Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Kennt ihr die Thigh Gap? Das beschreibt so eine längliche Lücke oder Spalte zwischen den Oberschenkeln. Also der Mensch, meistens aber die Frau oder das Mädchen, steht aufrecht, die Knie berühren sich dabei und dann soll da knieaufwärts ein Abstand zwischen den Oberschenkeln sein. Also Fans dünner Körper meinen, das ist ein Schönheitsideal und die Begriffsklärung zu Thigh Gap, die ist sogar in der Wikipedia nachzulesen. Wobei diese Thigh Gap eigentlich schon von einem anderen, den mageren Körper beschreibenden Wort eingeholt worden ist. Der heißeste Scheiß in der Beziehung ist nämlich die Bikini Bridge und die wiederum beschreibt den Umstand, dass eine Bikinihose beim Liegen keinen durchgängigen Kontakt hat mit dem Bauch der Trägerin. Die Hose soll dabei nur auf dem Beckenknochen rechts und links aufliegen und ansonsten ist da ein Abstand zwischen dem Textil und der Haut. Auch das, also diese Bikini Bridge, ist ein Indikator, um das Dünnsein der Trägerin der Bikinihose zu beschreiben. Es klingt ziemlich irre, aber es laufen offenbar Battles darum, wer die deutlichere Gap oder Bridge hinbekommt. Gut also und durchaus angebracht, dass die Schering-Stiftung und die Leibniz-Gemeinschaft dem freiwilligen Hungern, der Sucht, mager zu sein, eine Tagung gewidmet haben. Sie hieß die Hungerkunst, eine Krankheit zwischen Rausch und Abgrund.
Bei Männern ist die Essstörung eher die Folge der Sportsucht als umgekehrt.
Lass den Nachtisch weg oder du bist zu dick etc.
Chips, Schokolade, alles. Und unmittelbar nach dem Wettkampf wird das konsumiert. Binge-Eating als eine Belohnung.
Je mehr die Mütter bei sich selbst auf negativ bewertete Körperbereiche blicken, desto mehr tun dies auch die Mädchen bei sich selbst.
Er ignoriert sein Sättigungsgefühl.
Wobei Bauch, Beine, Po immer diejenigen Bereiche waren, die doch in der Tendenz immer am stärksten abgelehnt wurden.
Tja, Bauch, Beine, Po. Ich tippe mal über den zu dicken Bauch oder den zu ausladenden Po oder über die Beine, die doch gerne ein bisschen dünner, ein bisschen muskulöser sein dürften, haben die meisten von uns schon nachgedacht oder versucht, mit Sport und Diät was dran zu ändern. Auch die, denen Thigh Gap und Bikini Bridge nicht so wichtig sind. Aber das Ideal, schlank und rank zu sein, das teilen viele. Dieses Streben kann krank machen und die Tagung hat versucht, die Erkenntnisse zu dieser sehr, sehr vielschichtigen Krankheit zusammenzutragen, die Motive der Magersüchtigen nachzuzeichnen und auch mögliche Therapieansätze zu erklären. Gestern haben wir euch im Hörsaal zwei Vorträge vorgestellt, die die Ursachen der Krankheit beschreiben. Was passiert im Stoffwechsel, was passiert hormonell und was passiert psychisch? All diese Aspekte hängen miteinander zusammen und beeinflussen sich dann auch wieder. Heute wollen wir zwei weitere Vorträge senden. Die Psychologieprofessorin Silja Fox leitet das Fachgebiet Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Osnabrück. Fox hat zu Körperbildstörungen bei Anorexia nervosa geforscht. Welche Körper und welche Partien ihres eigenen Körpers lehnen magersüchtige Patientinnen ab? Welche nehmen sie aber auch an? Welche Rolle spielen die Essstörungen der Eltern für das eigene Körperempfinden? Der zweite Vortrag heute kommt von Professor Robert Gugutzer. Gugutzer ist Sportsoziologe an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und er interessiert sich für Männer, die dem Schlankheitswahn verfallen sind. Im Laufe der Tagung wurde ja mehrfach erwähnt, dass Männer weitaus seltener von Anorexia betroffen sind als Frauen, aber Gugutzer nimmt diese Gruppe in den Blick. Genauer gesagt, er interessiert sich vor allem für sportsüchtige Männer und über diese Sucht, die Sucht nach der körperlichen Aktivität, schleicht sich dann wie durch eine Hintertür die Essstörung ein. Er wird uns einen 22-jährigen Lehramtsstudenten vorstellen, Freddy. Freddy liebt Natural Bodybuilding, klingt irgendwie ökig und naja, eben natürlich, naturbelassen, ist aber alles andere als das. Vorher aber der Vortrag der Psychologin und Psychotherapeutin Silja Fox über Körperbildstörungen bei Anorexia nervosa.
Ich werde einige Experimente vorstellen, die wir jetzt gerade durchführen oder gerade abgeschlossen haben, und zwar zum Thema Körperbildstörung bei Anorexia nervosa. Vielleicht eine kurze Definition des Begriffs Körperbildstörung, und zwar wird darunter verstanden das Bild, das wir unserem Geiste haben von der Größe und Form unserer Körper und unsere Gefühle bezüglich dieser Charakteristika. Das heißt, in dieser Definition ist eingeschlossen, sind negative körperbezogene Schemata und Einstellungen, die hier eine Rolle spielen. Und diese negativen Schemata spielen auch eine Kernrolle in kognitiv-verhaltenstherapeutischen Modellen zur Körperbildstörung und zur Essstörung. Und zwar ist dieses Schema gespeist durch verschiedene Einflüsse auf biologischer, sportbezogener, das werden wir auch noch hören heute, soziokultureller Ebene, aber auch familiäre Faktoren und Peergroup-Faktoren. Und diese negativen körperbezogenen Schemata werden aktiviert durch bestimmte Reize, durch die Konfrontation mit dem eigenen Körper beispielsweise und lösen wiederum negative Emotionen aus, aber auch verschiedene kognitive Verzerrungen, die man auf verschiedenen Ebenen beschreiben kann. Auf die Aufmerksamkeitskomponente gehe ich gleich noch ein. Gedächtnisverzerrungen, das heißt, dass eben auch nur negative körperbezogene Situationen erinnert werden, dass es hier eine Verzerrung gibt, aber auch, dass zweideutige Situationen von Patienten mit Essstörungen meistens im negativen Sinne interpretiert werden. Vielleicht erst einmal zu dem Aufmerksamkeitsbias bei Essstörungen. Es gibt mittlerweile einige Studien, die gezeigt haben, dass es bei Frauen mit Essstörungssymptomen, also auch jetzt nicht voll ausgeprägten Essstörungen, eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers gibt und auch eine verzerrte Wahrnehmung insgesamt körperbezogener Stimuli. Aber hier ist die Befundlage sehr diskrepant. Und es gab bisher auch keine Studien an Jugendlichen, die eben hier störungsvergleichend vorgehen und sich dem Thema der Aufmerksamkeitsverzerrungen widmen. Und zwar war das Ziel daher in dieser Studie, in der ersten Studie, die ich ganz kurz skizzieren werde, zu schauen, inwiefern sich Jugendliche mit unterschiedlichen Formen von Essstörungen unterscheiden von gesunden Kontrollpersonen hinsichtlich einer selektiven Aufmerksamkeitslenkung bezüglich des eigenen Körpers. Und zwar geht es hier in dieser Studie darum, inwiefern jetzt bevorzugt negative Körperbereiche fokussiert werden, wenn der eigene Körper betrachtet wird. In dieser Untersuchung haben wir daher Patienten mit verschiedenen Essstörungsformen, zwei Typen der Anorexia nervosa, der restriktive Typus, der vor allen Dingen durch Diäthalten das niedrige Gewicht erzielt, aber auch vom Binge-Eating-Purging-Typus, das heißt mit Erbrechen und abführendem Verhalten, und bulimische Frauen und Mädchen mit Angststörung und gesunde Mädchen gebeten, sich fotografieren zu lassen in dieser standardisierten Wäsche unter ganz stark standardisierten Bedingungen. Und wir haben die Mädchen gefragt, auch einzuschätzen, welche Körperbereiche sie am meisten mögen bei sich selbst und welches die Bereiche sind, die sie am meisten ablehnen. Das können Sie hier sehen. Und dann haben wir die freien Blickbewegungen gemessen. Das heißt, eine Infrarotkamera des Eye-Trackers hat gemessen, wo die Personen eben hinschauen, wenn sie ihren eigenen Körper betrachten. Und dann konnten wir mittels des Zeichnens von Regions of Interest gucken, wie lange eben oder wie hoch die Fixationszeiten auf die drei am meisten gemochten und die drei am wenigsten gemochten Körperareale ausgefallen sind. Und was sich hier gezeigt hat, dass alle fünf Gruppen, die wir untersucht haben, vor allen Dingen auf die am wenigsten gemochten Körperbereiche blickten. Das gilt auch für die gesunden Mädchen. Wobei hier die Diskrepanz zwischen dem Blick auf die am meisten gemochten und am wenigsten gemochten Körperbereiche am stärksten ausgeprägt ist bei den Mädchen mit Anorexia nervosa vom restriktiven Typus, gefolgt von denen vom Binge-Eating-Purging-Typus. Und das ist natürlich insofern relevant, als die Blickbewegung ja auch dann das mentale Bild, das wir von unserem Körper haben, formieren, sodass eben das Bild der Patienten mit der Anorexia nervosa vor allen Dingen eben sich zusammensetzt aus den negativ bewerteten Körperbereichen. Die Frage ist, warum tun das die Mädchen? Verschiedene Studien aus dem Checking-Bereich haben gezeigt, dass sie sich danach schlechter fühlen, wenn sie eben diese selektive Aufmerksamkeitslenkung zeigen. Möglicherweise steckt hier auch eine Art der Selbstmotivierung dahinter. Es fiel ja auch gerade schon das Thema Bestrafung in dem Vortrag, aber das ist noch eine offene Frage. Dann haben wir uns im zweiten, in einer weiteren Studie mit der Frage befasst, inwiefern diese selektive Aufmerksamkeitslenkung auf bestimmte Körperareale möglicherweise weitergegeben wird von Mutter zu Tochter oder Vater zu Tochter. Das schließt ganz gut auch an die genetischen Studien an, die Sie, Frau Heppertz-Dahmann, vorgestellt haben. Und zwar gibt es hier verschiedene Studien im Bereich der Körperbildforschung, die zwei Transmissionspfade von Körperbildproblemen oder Essstörungssymptomen von Mutter zu Tochter oder Vater zu Tochter nachgewiesen haben. Und zwar einmal gibt es diesen indirekten Transmissionspfad, und der sagt aus, dass je stärker die Eltern Modellverhalten zeigen im Sinne von ständigem Diäthalten oder auch abwertende Kommentare über den eigenen Körper von sich geben in Gegenwart der Kinder, desto größer ist das Risiko, dass die Mädchen auch unzufrieden sind mit dem eigenen Körper und auch gezügeltes Essverhalten zeigen. Das heißt, es ist der Pfad des Modelllernens. Der zweite Pfad, der direkte Transmissionspfad, bezieht sich auf direkte Kommentare, die die Eltern oder andere Bezugspersonen zu dem Körper der Kinder tätigen. Das heißt, dass sie eben sagen, lass den Nachtisch weg oder du bist zu dick etc. Und auch hier gibt es in Fragebogenstudien verschiedene Befunde, die belegen, dass diese beiden Pfade eben nachweisbar sind. Wie gesagt, das waren alles Fragebogenstudien, Selbstauskunftsuntersuchungen. Unklar ist, inwiefern auch diese eher indirekten Messungen wie der Aufmerksamkeitsbias hier auch dazu beitragen können, möglicherweise familiale Transmissionsprozesse zu identifizieren. Und um das herauszufinden und sich mit der Frage zu befassen, ob es Zusammenhänge gibt zwischen Müttern und ihren Töchtern in Bezug auf die Fixation von negativ bewerteten Körperbereichen, haben wir eine weitere Eye-Tracking-Studie durchgeführt. Und zwar hier die Mütter einmal gebeten, das sind gesunde Mutter-Tochter-Paare hier, also ohne Essstörungen, die Mütter gebeten, ihren eigenen Körper anzuschauen unter den ganz streng standardisierten Bedingungen und dass die Töchter ihren eigenen Körper betrachten. Und was sich hier gezeigt hat, ist, dass es einen signifikanten Zusammenhang gab, der aussagt, dass je mehr die Mütter bei sich selbst auf negativ bewertete Körperbereiche blicken, desto mehr tun dies auch die Mädchen bei sich selbst. Wir wissen nicht, wie genau dieser Mechanismus zustande kommt. Möglicherweise können auch genetische Faktoren hier eine Rolle spielen, weil immer noch unklar ist, was genau vererbt wird. Und dieser zweite Pfad, der direkte Transmissionspfad, hier gab es auch Hinweise, dass der existent ist, auch im Hinblick auf eine verzerrte Informationsverarbeitung. Und zwar hat sich hier gezeigt, dass wenn die Mütter den Körper ihrer Töchter anschauen, dass, und wenn sie dann bevorzugt auf negativ bewertete Bereiche schauen, dass die Töchter das bei sich selbst auch tun. Wichtig ist, dass es hier immer individuelle Körperbereiche waren, individuell definierte Körperbereiche, also nicht bei jeder Person die gleichen Areale waren, wobei Bauch, Beine, Po immer diejenigen Bereiche waren, die doch in der Tendenz immer am stärksten abgelehnt wurden. Das heißt, dass es hier einen Hinweis darauf gibt, dass möglicherweise auch Transmissionsprozesse eine Rolle spielen bei körperbezogenen Aufmerksamkeitsprozessen. Wir haben in weiteren Studien, gucken wir auf die Väter, welche Rolle die möglicherweise hier spielen. Das Ganze könnte wichtig sein für Präventionsbedingungen, dass man eben auch Eltern dafür sensibilisiert, eine gewisse Vorbildfunktion auch zu haben. Dieses Muster hat sich nicht bei klinischen Eltern-Kindpaaren gezeigt. Das heißt, wenn wir die Mütter gebeten haben, ihren eigenen Körper anzuschauen und die Mädchen gebeten haben, dies ebenfalls zu tun, gab es hier keine signifikanten Zusammenhänge. Das heißt, dass diese Tendenz der familialen Transmission hier nicht nachgewiesen werden konnte bei den klinischen Paaren. Und das kann möglicherweise natürlich damit zusammenhängen, dass auch durch die Erkrankung natürlich die Mädchen auch ein anderes Blickverhalten auf den eigenen Körper entwickelt haben. Möglicherweise auch, wie gesagt, der Mechanismus der Selbstmotivierung hier eine Rolle spielt oder Selbstbestrafung. Aber auch, dass die Mütter möglicherweise auch anders mit ihrem eigenen Körper umgehen, wenn sie ein Kind haben, das an Anorexie erkrankt ist. Das heißt, aber die Frage ist, was wäre gewesen, wenn wir sie untersucht hätten vor Ausbruch der Erkrankung? Hätte es da vielleicht Zusammenhänge gegeben? Und was wir in einer Folgestudie ganz anschauen wollen, ist, inwiefern ehemals erkrankte Mütter auch hier möglicherweise noch einen Bias zeigen, der eben auch weitergegeben werden könnte. Wir haben uns auch die Frage gestellt, wiefern dies der Fall ist bei Männern, der Gender-Aspekt fiel ja auch gerade schon. Das heißt, wir wollten wissen, inwiefern auch Männer einen Bias im Hinblick auf negativ bewertete Körperareale zeigen. Weil generell wissen wir, Männer sind mit ihrem Körper in der Tendenz zufriedener als Frauen dies sind. Bei Männern geht es nicht so sehr nur um Schlankheit, sondern auch um den Drang nach Muskulosität. Und bisher unklar war, inwiefern Schlankheitsstreben oder Muskulositätsstreben hier eine Rolle spielt bei der selektiven Betrachtungsweise des eigenen Körpers. Und deshalb wollten wir untersuchen, inwiefern Schlankheitsstreben und Muskulosität einen Einfluss hat auf die Fixationsdauer auf subjektiv positiv und subjektiv negativ bewertete Körperbereiche. Dazu haben wir Männer einmal selbst fotografiert, plus eben drei verschiedene Körperbautypen, ein paar Models, die wir engagieren konnten, untersucht. Und auch hier wiederum diese Regions of Interest definiert, sodass wir Fixationszeiten auf verschiedene Körperareale erfassen konnten. Und was sich hier gezeigt hat, dass es erstmal im Hinblick auf die anderen Körper sich kaum Unterschiede gezeigt haben, aber sobald es um ihren eigenen Körper ging, konnte man nachweisen, dass Männer, die stark nach Schlankheit streben, dass die eine sehr defizitorientierte Betrachtungsweise des eigenen Körpers aufweisen. Das heißt, dass die vor allen Dingen auf die negativ bewerteten Bereiche ihres eigenen Körpers geblickt haben, während Männer, die ein hohes Ausmaß an Muskulositätsstreben zeigen, hier ein sehr selbstwertdienliches Blickbewegungsmuster zeigen. Das heißt, dass die vor allen Dingen auf die Bereiche blicken, die sie subjektiv als positiv bewerten. Sodass man hier sagen kann, die wahrscheinlich psychopathologisch am relevantere Dimension ist das Schlankheitsstreben auch bei Männern. Möglicherweise nicht nur im Hinblick auf Essstörungen, sondern vielleicht auch in Bezug auf die körperdysmorphe Störung, die ja auch jetzt mittlerweile im DSM-5 auch das Spezifikationsmerkmal der Muskeldysmorphie erhalten hat. Dann kommen wir weiter nochmal einmal zu dem Modell. Und zwar haben wir hier verschiedene Verzerrungen, Aufmerksamkeitsbias, Gedächtnisbias und Interpretationsbias. Die Frage stellt sich, gibt es vielleicht noch weitere Verzerrungen, die bisher noch gar nicht in diesen Modellen oder noch gar nicht untersucht wurden? Unter anderem vielleicht auch eine Art Identitätsbias. Das heißt, wir wissen ja, dass Patientinnen mit Essstörungen ihren eigenen Körper deutlich negativer bewerten, als dies gesunde Frauen und Mädchen tun. Und auch, dass sie andere Körper wesentlich wohlwollender bewerten als den eigenen. Die Frage ist nur, liegt das daran, dass eben diese kritische Bewertung dadurch bedingt ist, dass die eigene körperliche Erscheinung vielleicht objektiv möglicherweise negativer ist? Oder geht es darum, dass sie wirklich hier eine verzerrte Informationsverarbeitung zeigen, das heißt quasi das Gegenteil einer rosaroten Brille tragen? Und deshalb haben wir uns die Frage gestellt, inwiefern sich Frauen mit verschiedenen Essstörungsformen darin unterscheiden, ob sie bestimmte Doppelstandards bei der Bewertung von Körpern zeigen. Und um dies zu untersuchen und um diesen Aspekt der eigenen körperlichen Erscheinungen herausrechnen zu können oder herausfiltern zu können, haben wir hier verschiedene Kunstkörper generiert und diese Körper einmal versehen mit dem eigenen Kopf der Probandin, und das ist jetzt die Doktorandin, oder mit einem anderen Kopf, und das mit verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen so versucht zu harmonisieren, dass das als gesamte Gestalt wahrgenommen wird. Diese Körper haben wir dargeboten, und zwar einmal in 5 verschiedenen Körperfiguren, also von dünn bis leicht übergewichtig und muskulär, und auch hier, Sie sehen auch einen muskulösen Körper, und jeden Körper in 5 Posen dargeboten, um eben auch Mittelwert und reliable Daten erhalten zu können, und haben, wie gesagt, dann eben diese Körper versehen mit dem jeweils eigenen Kopf und einem fremden Kopf. Und dann haben wir unter anderem Attraktivität und auch Fettgehalt beziehungsweise die Fettmasse einschätzen lassen und hier jeweils einen Differenzwert gerechnet, und zwar aus der Bewertung des jeweiligen Körpers mit dem eigenen Kopf und aus der Bewertung des identischen Körpers mit dem fremden Kopf. Und wenn man sich einmal die Grafik anschaut, jeder Balken indiziert also jetzt das Ausmaß des Doppelstandards. Und man kann hier sehen, dass insbesondere bei dem Normalgewichtigen, bei dem Übergewichtigen und dem sehr muskulösen Körper die Frauen mit Anorexia nervosa, das ist der dunkelrote Balken hier, die ausgeprägtesten Doppelstandards zeigen. Also bei sich selbst, wenn der eigene Kopf auf dem jeweiligen Körper war, diesen Körper als wesentlich negativer und hier also wesentlich weniger attraktiv bewertet haben. Bei den Frauen mit Bulimia nervosa gab es ebenfalls signifikante Doppelstandards im Vergleich zu den gesunden Frauen, aber die waren ja nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei den Frauen mit Anorexia nervosa. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Bezug auf die Bewertung des Körperfettes. Hier kann man das bei allen Figuren erkennen, dass eben die Frauen mit Anorexia nervosa den deutlichsten Doppelstandard zeigen, gefolgt von den Frauen mit Bulimia nervosa, während bei den gesunden Frauen das nur beim übergewichtigen Körper zu finden war. Das heißt, Frauen mit Essstörungen messen tatsächlich mit zweierlei Maß, sind bei sich selbst wesentlich unbarmherziger als bei anderen Körpern, und insgesamt betrachtet Ja, es stellt sich natürlich die Frage, welche klinischen Implikationen haben diese exemplarischen Studien jetzt, die ich gerade vorgestellt habe. Und zwar ist natürlich zu beachten, dass in der Essstörungstherapie ganz viele Themen oder ganz viele Therapiebausteine eingesetzt werden. Einer von denen sind Interventionen zur Verbesserung des Körperbildes. Und was uns die Studien vielleicht zeigen, ist, dass man eben zum einen psychoedukativ die Patienten gut auch aufklären kann über die Befunde, dass sie auch ihre eigenen Standards nochmal reflektieren, dass man möglicherweise präventiv auch bei Risikofamilien ansetzen könnte, bevor es zum Ausbruch einer Essstörung kommt, was nicht heißt, dass es der einzige Faktor ist, sondern möglicherweise einer von vielen Faktoren, die eine Rolle spielen können. Und auch, dass beispielsweise durch Körperkonfrontationsübungen oder auf Aufmerksamkeitstrainings die Patienten darin unterstützt werden, auch eine ausgewogenere Betrachtungsweise des eigenen Körpers zu zeigen, die eben auch die positiven Aspekte einschließt. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin offen für Fragen, aber hinterher.
Silja Fox, Leiterin des Fachgebietes Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Osnabrück, über Körperbildstörungen bei Anorexia nervosa. Ihren Vortrag hat sie am 8. Dezember 2017 in Berlin gehalten, anlässlich der Tagung Die Hungerkunst, eine Krankheit zwischen Rausch und Abgrund.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Auf dieser Tagung ging es am Ende dann doch noch um den essgestörten jungen Mann. Wobei Freddy, der in Wirklichkeit anders heißt und über den wir gleich mehr hören werden, vor allen Dingen erstmal ein Sportsüchtiger ist. Der Sportsoziologe Professor Robert Gugutzer leitet die Abteilung Sozialwissenschaft des Sports an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er erforscht, was Menschen antreibt, deren Leben fast ausschließlich um den Sport kreist. Sein Vortrag heißt Die Sucht nach dem perfekten Körper. Essstörungen bei sportsüchtigen Männern.
Wir haben im Laufe des Symposiums immer wieder gehört, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Essstörungen und Sport. Allerdings haben wir das unter einer bestimmten Perspektive gehört oder mit einer bestimmten Schwerpunktsetzung. Erstens, es sind Frauen, die zweitens an einer Essstörung leiden und deshalb Sport betreiben, um das Gewicht zu reduzieren. Der Sport also eine Folge der Essstörung bei jungen Frauen. Ich kehre das Ganze jetzt um. Ich interessiere mich erstens für Männer ausschließlich. Am Ende des Symposiums vielleicht gar nicht schlecht, dass auch mal die Männer im Mittelpunkt stehen, aber ich mache das nur deshalb, weil ich gebeten worden bin, über Männer zu reden. Mein Thema ist die Sportsucht. Davon sind auch Frauen betroffen. Ja? Und ein Ergebnis wird sein, bei Männern ist die Essstörung eher die Folge der Sportsucht als umgekehrt. Ich will die 15 Minuten nutzen, ganz kurz etwas zur Sportsucht zu sagen, weil ich unterstelle, dass sie nicht allen von Ihnen bekannt ist. Ich werde dann aus einer laufenden Studie ein Interviewausschnitt zitieren, eine Studie zur Sportsucht. Freddy heißt der junge Mann, den ich vorstellen werde. Er ist ein typischer Fall. Es ist kein Einzelfall, er ist ein typischer Fall für das, worum es mir dann gehen wird. Und ich werde mit ein paar allgemeinen Thesen meinen Vortrag beenden. Die Sportsuchtforschung ist zu 99,5% dominiert durch die Psychologie und durch die Medizin. Obwohl sie immer sagen, es sei ein biopsychosoziales Phänomen, ist die Disziplin, die sich für das Soziale zuständig fühlt, nicht repräsentiert in der Sportsuchtforschung. Das ist die Soziologie. Ich bin Soziologe, auch deshalb, also von beiden Seiten kommt, eine soziologische Definition von Sportsucht, die ganz allgemein besagt, ich differenziere es gleich aus, dass die Sportsucht ein normabweichendes Verhalten ist, also eine Form von Devianz. Das hat für mich den Vorteil, wenn ich eine solche Definition wähle, dass sie offener ist als psychologische und medizinische Definitionen von Sportsucht sind, die nämlich die Sportsucht per Definition als eine Pathologie bezeichnen, die behandlungsbedürftig ist. Und das halte ich für mindestens einseitig. Sportsucht als abweichendes Verhalten in verschiedener Hinsicht, in körperlicher Hinsicht. Die Normabweichung besteht darin, dass die davon Betroffenen ein über das normale Maß, was auch immer das genau ist, hinausreichende Sportaktivität zeigen, also exzessiv Sport ausüben. Psychisch die Normabweichung insofern als ein sehr, sehr starker Drang oder Trieb oder Zwang, da ist die Sportsuchtforschung uneinheitlich. Das ist nicht die gleiche Meinung, ob das ein Drang ist oder ein Zwang. Also zum Sport treiben, es gibt Entzugssysteme psychischer und körperlicher Art, wenn es nicht möglich ist, Sport auszuüben. Die sachliche Devianz besteht in einer ausschließlichen Fixierung auf den Sport. Das Leben ist auf den Sport ausgerichtet. Soziale Konflikte weit über ein normales Maß hinaus. Aber vor allen Dingen eine Hyperinklusion, also eine totale Eingliederung, Einbindung in das Milieu des Sports, um den es jeweils gehen wird. Und ein extrem hoher Zeitaufwand, nicht nur für die Aktivität selbst, sondern insbesondere auch für die Ernährung und die Information, die man sich dafür beschaffen muss. So, das sehr allgemein eine Definition zur Sportsucht aus soziologischer Sicht. Sportsucht ist nicht gleich Sportsucht, man kann das weiter differenzieren in der Weise, wie ich es hier mache. Und hier ist die Idee, idealtypisch festzulegen, was das zentrale Handlungsmotiv oder der zentrale Sinnmuster ist, aufgrund dessen Menschen Sport treiben, bis hin, dass es eine Sportsucht ist. Also ich differenziere vier typische Sinnmuster, das sind auch Idealtypen, das heißt, es gibt in der Realität Überschneidungen, aber idealtypisch kann man das so klassifizieren. Es gibt Menschen, die betreiben ihren Sport exzessiv, weil sie ein ästhetisches Motiv haben. Und das sind überwiegend Leute, die man in dem Bereich Muskel- und Fitnesssport findet. Es gibt welche, denen geht es primär um Ekstase, um das Außer-sich-Sein. Das sind dann Aktive, die man in den Extrem-, Risiko-, Abenteuer-, Thrill-, Kick-Sportarten findet. Es gibt welche, von denen ich sagen würde, bei denen geht es um sowas wie Bewährung, um sich und anderen etwas beweisen, Bewährung aber vielleicht auch in so einem religiösen Sinne. Die sind überwiegend im Ausdauersport unterwegs, insbesondere auch im Ultra-Ausdauersport. Da findet man die Leute, von denen heute früh mal ganz kurz die Rede war, die dem Runner's High verfallen sind, obwohl der Runner's High nur ein Mythos ist. Dazu kann ich was sagen, wenn es interessant sein sollte. Und es gibt diejenigen, die süchtig sind, irgendwie nach dem Sport, abhängig sind vom Sport, wobei es ihnen primär um Erfolg geht. Das sind dann auch gar nicht mehr nur Aktive, sondern es sind zum Beispiel auch Trainer, wo die Erfolgssucht die eigentliche Komponente ist, die im Mittelpunkt steht. Mir geht es jetzt aus Zeitgründen ausschließlich um die Männer, die Muskel- und Sportsüchtig sind, also die ästhetische Dimension der Sportsucht steht im Mittelpunkt. Ganz kurz zum Forschungskontext. Ich habe eine laufende Studie zu diesem Thema. Es geht mir um Sportsuchtkarrieren. Die Frage, wie wird ein Mensch sportsüchtig? Kein Mensch kommt ja sportsüchtig auf die Welt. Was sind die biografischen und sozialen Dimensionen? Ich bin qualitativer Sozialforscher, deshalb führe ich qualitative, konkret problemzentrierte Interviews mit Betroffenen durch, die einen stark narrativen Anteil haben, durch den man die Biografie rekonstruieren kann. Bislang haben wir 19 Personen interviewt. Sie sehen, wie die Geschlechter- und die Altersverteilung ist. Und vorstellen werde ich Ihnen Freddy. Der heißt natürlich nicht in Wirklichkeit so. Freddy ist zum Zeitpunkt des Interviews 22 Jahre alt. Er ist Lehramtsstudent, studiert unter anderem auch Sport. Und sein Sport ist das Natural Bodybuilding. Das Natural Bodybuilding ist eine Spezialform des Bodybuilding, die sich dadurch auszeichnet, dass sie auf leistungssteigernde chemische Mittel verzichtet, also kein Doping praktizieren. Im normalen Bodybuilding ist das üblich. Also kein Bodybuilding. So, Freddy erzählt in dem Interview, dass er sich 24 Stunden am Tag mit Sport, Ernährung und Schlafen beschäftigt. Und er repräsentiert eben einen typischen Fall für Natural Bodybuilder, und zwar auch mit Blick auf das Thema Essstörung. Essstörung ist ja gar nicht mein zentrales Forschungsthema, aber es zeigt sich immer wieder, dass es Essstörungsindikatoren gibt bei den Sportsüchtigen. Und ich habe hier einige zusammengestellt, und das erste ist natürlich der zentrale Indikator, dass es eine extreme Fokussierung auf das Thema Ernährung gibt. Das gilt eben nicht nur für ihn, sondern für alle Natural Bodybuilder. Und ganz üblich ist dabei, dass, also Kalorien werden extrem genau gemessen. Dafür gibt es Ernährungsprogramme, Ernährungspläne. If it fits your macros ist das in der Natural Bodybuilding Szene besonders populäre Ernährungsprinzip. Es gibt drei große Nährstoffgruppen, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett. Da kann man die Kalorienzahl errechnen und entscheidend ist einfach nur, dass die großen Nährstoffgruppen bedient sind. Wie das Verhältnis ist, ist egal. So, das ist für ihn handlungsleitend und handlungsunterstützend ist eine Fitness-Tracking-App, weil die es ihm erlaubt, die Kalorien exakt zu messen, was für das, worum es ihm eigentlich geht, nämlich die sportliche Leistungsfähigkeit, entscheidend ist. Er sagt da zum Beispiel mal so, ich möchte jetzt für das nächste halbe Jahr ein Kilo im Monat zunehmen, das sind dann 6 Kilo und dann weiß ich genau, wie viel bis zum Wettkampf noch weg müssen, damit ich quasi bühnenfertig bin. Er will in 2 Jahren einen Wettkampf mitmachen. Sind dann, sagen wir mal, 20 Kilo und dann müssen, und dann weiß ich halt ganz genau, innerhalb des nächsten Jahres bis zum Tag X müssen 20 Kilo weg und das ist halt dadurch, auch wenn es ein zusätzlicher Aufwand ist, um einiges einfacher und um einiges messbarer. Es geht um das exakte Messen. Für ihn ist das ein hoch individualisierten Ernährungsplan mit dem zentralen Ziel, eben konkurrenzfähig zu sein. Es ist eine sportgerechte Ernährung. Ein zweiter Indikator, den man, denke ich, auch in der Essstörungsforschung findet, ist, dass das Sättigungsgefühl von Freddy verloren gegangen ist. Das sagt er auch so, wenn er sich nach seinem Sättigungsgefühl richten würde, dann könnte er das, worum es ihm geht, sportlich erfolgreich zu sein, nie realisieren. Er ignoriert sein Sättigungsgefühl dabei sozusagen in 2 Hinsichten. Natural Bodybuilding, kann man sagen, enthält 2 Trainingsphasen. Das eine ist die Muskelaufbauphase. In der Muskelaufbauphase geht er über sein Sättigungsgefühl hinaus. Er ist also mehr, als sein Sättigungsgefühl ihm sagen würde, wenn er es denn wahrnehmen täte. Und dann gibt es die Diätphase, vor allen Dingen, aber nicht nur, unmittelbar vor einem Wettkampf. Da hört er also sozusagen vor der Einstellung des Empfinden eines Sättigungsgefühls auf mit dem Essen. Also hier könnte man sagen, dass das leibliche Empfinden, satt zu sein, spielt keine Rolle mehr. Es ist das totale Vertrauen in die Technik. Auch das scheint mir ein typisches Phänomen zu sein, nicht nur für ihn, sondern für andere Natural Bodybuilder auch und kennt man ja aus der Essstörungsforschung. Essen ist eine Belohnung, war heute auch Thema. Ja? Und das machen die Natural Bodybuilder auch. Beispielsweise erzählt er davon, es ist gang und gäbe, unmittelbar vor einem Wettkampf, am Tag vor einem Wettkampf, kaufen die Aktiven massenweise Junkfood, also all das, was sie nicht gegessen haben die letzten Monate. Chips, Schokolade, alles. Und unmittelbar nach dem Wettkampf wird das konsumiert. Wirklich eine Stunde nach dem Wettkampf, dann irgendwann schlafen sie ein, weil sie halt erschöpft sind vom Essen und am nächsten Morgen geht es weiter. Ja, also ein Binge-Eating, also eine Belohnung, die zu dieser Sportart gehört. Das Ganze hat natürlich Folgen körperlicher und psychischer Art. Freddy erzählt davon, er hat ein hohes Wissen über Ernährung, eine hohe Ernährungskompetenz. Nach einem Wettkampf, nach einer Wettkampfdiät sind die Hormone total im Keller, Leptin, Ghrelin, die sind alle total weg. Er spricht auch von hormonellen Schädigungen, die er habe. Und in psychischer Hinsicht bedeutet das zum Beispiel, dass er eben jedes Maß für ein normales Essen verloren hat. Er kennt kein Sättigungsgefühl mehr. Und in physiologischer Hinsicht gibt es so etwas wie Wassereinlagerungen, aufgeschwemmtes Gesicht, aufgeschwemmte Füße. Er erzählt zum Beispiel aus seiner eigenen Trainingspraxis, was für mich oft Teil der Ernährungsstrategie war, zum Beispiel in Diäten, gibt es Herangehensweise, diese Leptinsenkung zu verhindern, indem man sich, sage ich mal, 6 Tage in einem Kaloriendefizit befindet und dann einen Tag beim Kalorienverbrauch etwas drüber ist. Wenn man sich dann am nächsten Tag wieder im Spiegel anguckt, ist man halt wirklich komplett aufgeschwemmt, weil der Körper die Nährstoffe so krass aufnimmt und verarbeitet. Also er verzichtet 6 Tage lang auf Kohlenhydrate, Kohlenhydrate bindet Wasser, dann am 7. Tag schlägt er zu mit Kohlenhydrate, Wasser ist im Körper, er hat dickes Gesicht, dicke Füße, passt nicht mehr in seine Schuhe. Das ist so bei ihm. So, ich denke, auch das ist ein typischer Indikator für eine Essstörung, dass die Essgestörten selbst der Ansicht sind, dass es subjektiv sinnhaft, was sie da tun. Das ist auch vielleicht in therapeutischer Hinsicht sinnvoll, das so zu sehen. Es ist ein subjektiv sinnhaftes Handeln, aber genauer genommen ist es ein intersubjektiv sinnvolles Handeln, weil es ist eben nicht nur, es ist kein Einzelfall, wie schon mehrfach gesagt. Das ist in der Szene üblich. Ja? Wir haben alle eine Klatsche, aber das ist das subjektiv Sinnhafte daran, weil worum es geht, ist konkurrenzfähig, leistungsfähig zu sein, sportlichen Erfolg zu haben. Die Sportwissenschaft nennt ein solches Verhalten Anorexia Athletica. Vielleicht ist der Sport der einzige gesellschaftliche Bereich, in dem es eine eigenständige Form der Essstörung gibt. Vielleicht noch Religion, Holy Anorexia haben wir heute gehört. Aber hier also Anorexia Athletica meint die Gewichtsreduktion innerhalb eines bestimmten Sportart mit der Idee, über diese Gewichtsreduktion sportlich leistungsfähig zu sein. Und so sagt er das auch, wenn man wettkampfmäßig das betreiben möchte, also auf der Bühne stehen möchte, dann gerät man zwangsläufig in eine Essstörung. Das ist jetzt für den Sportsoziologen interessant, weil damit klar wird, das hat nichts Individuelles. Das ist strukturell angelegt. Das gehört zum Natural Bodybuilding, ja, ein systemisches Phänomen. Das, glaube ich, war es schon zu Freddy. Genau, dann komme ich schon zu den letzten zwei Folien. Ich fasse das zusammen, ja, bringe das in Zusammenhang mit anderen Interviews, die wir geführt haben. Und worum es ganz allgemein meines Erachtens geht bei dem Zusammenhang Männersport und Essstörung ist, zum einen der Einstieg in eine Sportsuchtkarriere, der ja irgendwann erfolgen muss, hat ganz viel mit dem eigenen Körper zu tun. Auch junge Männer haben Probleme mit dem Körper. Ich habe jetzt gerade gestutzt, weil ich den Vortrag von Ihnen noch im Kopf hatte. Ja, ich glaube, das ist anschlussfähig. Das sind ja die Muskelsüchtigen, die aber nicht das selbst zumindest als Pathologie sehen oder die damit keine Probleme haben. So, es sind also so körpernahen biografische Ereignisse wie du bist zu dick oder man ist zu schwer, um im Sport eine Leistung erbringen zu können, die man eigentlich erbringen könnte, wenn man schlanker wäre. Und ganz wichtig aber auch, dass es was mit Männlichkeit zu tun hat. Davon bin ich auf der Grundlage der Interviews überzeugt. Das hat sowas mit der Frage zu tun, was heißt es heute, ein Mann zu sein? Das ist immer schwieriger zu beantworten. Und hier hilft es eine Sportart wie das Natural Bodybuilding, weil es den Männern möglich ist, über das, was für Männer wichtig ist, harte Arbeit, harte Körperarbeit, etwas zu erreichen, einen sichtbaren Erfolg zu erzielen, auch einen spürbaren Erfolg zu erzielen und Anerkennung darüber zu erhalten. Davon erzählen sie alle, dass sie dafür natürlich positive Resonanz erhalten für den Körper, den sie da haben. Und insofern ist es eine Art von Empowerment-Strategie, könnte man sagen, also Selbstermächtigung durch diese Sportart. Sie orientieren sich dabei an einem idealisierten Männerbild, das auch ein sehr archaisches, traditionelles Männerbild ist, wo also traditionelle männliche Werte verkörpert werden, wie Härte, Muskeln sind nun mal männlich konnotiert, Disziplin, Stärke, traditionell männliche Werte. Und sie orientieren sich dabei vor allen Dingen auch an medialen Vorbildern. Absolut zentral in dieser Sportart ist Instagram. Alle Natural Bodybuilder sind Abonnenten oder wie man das nennt, auf Instagram und folgen ihren Vorbildern und handeln danach, was diese Vorbilder, die sie bewundern, so tun und wie sie aussehen. So, und für die männliche Identität, für jede Identität ist das Thema Selbstkontrolle wichtig. Das kennen wir ja auch aus der Essstörungsforschung. Die Ernährungskontrolle ist subjektiv eine Form der Selbstkontrolle. Ich frage mich, ist das nun eine Essstörung, ist es eine gestörte Essstörung, ein gestörtes Essverhalten oder ist es auch eine Form von Ernährungskompetenz, denn das sind sie, sie haben ein sehr hohes Wissen über Ernährung, sie sind der Ansicht, dass sie sich gesund ernähren, weil sie kein Alkohol, kein Tabak, nur Gemüse, nur Obst, nur gesunde Fette und so weiter zu sich nehmen. Und worum geht's? Das kann man vielleicht als offene Frage auch so stehen lassen. Die allerletzte Folie und zusammende Thesen, die Sucht nach dem perfekten Körper, um den es in diesen Muskel- und Fitnesssportarten geht, hat meines Erachtens gar nicht so viel mit Sport und Körper zu tun, sondern ist vor allen Dingen Ausdruck und Folge der Suche nach einer männlichen Identität. Und es gibt einen geschlechtsspezifischen Unterschied, das war meine Eingangsbemerkung, während bei Frauen es eher so zu sein scheint, dass der Sport die Folge der Essstörung ist, ist es bei Männern eben umgekehrt. Die Essstörung ist die Folge der Sportsucht. In der Sportsuchtforschung spricht man bei den Frauen dann von sekundärer Sportsucht. Die Männer würden dann dieser Definition zufolge an primärer Sportsucht leiden oder auch nicht leiden, an der Anorexia Athletica, wie gesagt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sagt der Sportsoziologe Robert Gugutzer in seinem Vortrag »Die Sucht nach dem perfekten Körper. Essstörungen bei sportsüchtigen Männern«. In dem Zusammenhang noch ein Tipp. Lest mal oder lest mal wieder Kafkas Erzählung »Ein Hungerkünstler«. Auf diese Erzählung bezieht sich ja die Tagung im Titel. Mit dem Gedanken an das Krankheitsbild Magersucht habe ich die Erzählung noch mal ganz anders wiedergelesen. Eine Aussage wie »Für seine Fähigkeit zu hungern fühlte er keine Grenzen« ist dann plötzlich sehr konkret, wie aus einem klinischen Bericht. Kafka schreibt über den Hungerkünstler: »Niemand konnte aus eigener Anschauung wissen, ob wirklich ununterbrochen, fehlerlos gehungert worden war. Nur der Hungerkünstler selbst konnte das wissen, nur er also gleichzeitig der von seinem Hungern vollkommen befriedigte Zuschauer sein.« Wenn euch das Thema interessiert und ihr die Sendung gestern verpasst habt, dann hört auch da nochmal rein. Da haben wir zwei Vorträge gesendet, die ganz grundsätzlich die körperlichen und die seelischen Grundlagen der Krankheit beschreiben und auch, welche Auswirkungen sie hat. Also ebenfalls auf Körper wie auf Psyche. Hier könnt ihr schon mal kurz reinhören.
Ich bin nichts, wenn ich nicht dünn bin.
Wohingegen das Untergewicht wirklich signifikanter im jüngeren Alter ist bis ungefähr 40 Jahre.
Die Stimme sagt, du darfst das nicht essen.
Essen ist nicht wie Atmen.
Wir stigmatisieren die Patienten. Wir sagen, warum isst du denn so viel? Oder wir sagen, iss doch einfach mehr. Oder du weigerst dich, hier mehr zu essen. Das Ganze ist viel komplexer.
Ganz einfach, wenn die Kalorienaufnahme größer als der Verbrauch ist, haben wir eine Gewichtszunahme. Und umgekehrt, wenn wir weniger essen oder einen größeren Stoffwechselverbrauch haben, haben wir einen Gewichtsverlust.
Liebe Magersucht, du bist meine beste Freundin, weil...
Die Gründe, die dann genannt werden, gibt's im Hörsaal vom 3. März 2018 auf www.deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Und online findet ihr außerdem auch noch den Vortrag von Martin Grunwald von der Universität Leipzig mit dem Titel »Mit Neoprenanzug gegen die Magersucht«. Der Psychologe Dr. Martin Grunwald leitet das Haptik-Forschungslabor der Universität Leipzig. In seinem Vortrag beschreibt er, welche Vorstellung vom eigenen Körper magersüchtige Patientinnen haben und welche Rolle der Tastsinn für dieses sogenannte Körperschema spielt. Ich bedanke mich für euer Interesse und fürs Zuhören. Bis bald, hoffentlich wieder im Hörsaal. Katja Weber sagt Tschüss.